BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2026 und bei BTO. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute für das neue Jahr, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und uns allen natürlich eine bessere Wirtschaftspolitik. Wir wissen alle, dass wir eine Zeitenwende erleben. Doch anders als von der Politik proklamiert, ist es nicht nur ein geopolitischer, sondern ein fundamentaler ökonomischer Bruch. Während die Netzwerkökonomie, also die künstliche Intelligenz und die Plattformen, die wir alle nutzen, zu einer Winner-takes-most-Verteilung führen und den Wohlfahrtsstaat so immer mehr unter Druck setzen, versuchen die Staaten, ihre explodierenden Schulden durch finanzielle Repression zu entwerten. Besonders kritisch, das wissen Sie, ist die Lage in der Eurozone. Frankreichs Dysfunktionalität wird durch den Euro kaschiert, während Deutschland als fiskalischer Anker zunehmend selbst schwächelt. Das ist die Situation am Anfang des Jahres 2026. Wie vor einem Jahr habe ich mir gedacht, Sie kennen meine Meinung schon sehr gut. Sie kennen meine Analysen, Sie kennen meine Sicht auf die Lage Deutschlands. Und deshalb habe ich mich mit jemandem verabredet, um mal zu hören, wie denn andere Leute auf die Lage der Welt, auf die Lage Europas, auf die Lage des Euros und auf die Lage Deutschlands blicken. Vor einem Jahr war es an dieser Stelle Hans-Werner Sinn. In diesem Jahr habe ich Thomas Mayer gefragt, ob er bereit wäre, mit mir über seine Sicht der Welt zu diskutieren. Und genau dieses Gespräch hören Sie jetzt.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Manches wäre einfach zu gut, um wahr zu sein. Ein schuldenfreier Bundeshaushalt zum Beispiel. Oder ein staatlich finanziertes Aktienpaket von 25.000 Euro. Einfach für jede Bürgerin und jeden Bürger zur Alterssicherung. Oder ein Energiepreis, der weder Menschen noch Unternehmen ins Schwitzen bringt. Oder ein Rentensystem, das funktioniert und nicht zulasten der jungen Generation geht. Ja, und dann gibt es eben Readly. Und das ist nun mal wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Bei Readly gibt es mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Readly ist nicht nur dein digitaler Zeitungskiosk, sondern vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff ohne Limit und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt 2 Monate für 1 Euro. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Also das ist nun wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Thomas Mayer kommen, auch im Jahre 2026, ein Hinweis des Handelsblatts für Sie. Wenn Sie auf die gesamten Inhalte zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen auf dem Laufenden zu bleiben, so können Sie das Handelsblatt gedruckt oder digital für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/BTO30 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Thomas Mayer.
Thomas Mayer war von 1983 bis 1990 beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Von 1990 bis 1991 war er für Salomon Brothers tätig, zwischen 91 und 2002 für die Investmentbank Goldman Sachs in London. Und von 2002 bis 2009 war er Chief European Economist and Co-Head of Global Economics der Deutschen Bank in London und ab 2010 Chefvolkswirt der Deutschen Bankgruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Für die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch in Köln baute er die Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute auf. Er ist Autor verschiedener Bücher und war bereits mehrfach bei BTO zu Gast.
Sehr geehrter Herr Professor Mayer, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, guten Tag, Herr Stelter.
Wollen wir mal die Problemfelder nacheinander beackern? Wenn Sie auf die Welt blicken, was macht Ihnen denn am meisten Sorgen?
Fangen wir mal so mit der großen Flughöhe an, ne? So diese 10.000 Meter Überflug. Und da können wir es ja runterbrechen in einzelne Problembereiche. Aber wenn ich mir die Situation so anschaue und dieses Gefühl, das ich jetzt äußere, ist so über die Zeit gewachsen, dann denke ich, wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Es gibt historisch immer wieder Zeiten, in denen alte Äras zugrunde gehen und neue entstehen. Und ich glaube, wir sind in einer solchen Zeit des Umbruchs. Und zwar sowohl auf politischer als auch wirtschaftlicher als auch gesellschaftlicher Ebene. Ich will das mal kurz zusammenfassen. Beginnen wir mal bei der wirtschaftlichen Ebene. Ich denke, was wir sehen jetzt immer deutlicher ist, dass sich die Produktionsweise wieder einmal, sage ich, fundamental geändert hat. Wenn ich sage wieder einmal, dann hole ich jetzt mal ganz weit aus. Die Menschheit begann mit der Produktionsweise der Jäger- und Sammlergesellschaft. Das hatte natürlich eine bestimmte Art der Zusammenarbeit zur Folge. Die Gemeinschaft, der Stamm, die Familie war dominant, Privateigentum spielte keine Rolle, man musste kooperieren. Es ist so ein bisschen diese biblische Zeit, die manche Sozialisten immer wieder herbeiträumen. Wir kamen dann, als man entdeckte, dass es sinnvoller ist, vielleicht auszusehen, damit man später ernten kann, kam er in die Agrarwirtschaft hinein. In der Agrarwirtschaft war auf einmal Privateigentum wichtig. Ne? Denn wenn ich sehe, möchte ich auch ernten. Und wenn ein anderer erntet, was ich gesät habe, dann werde ich eigentlich ziemlich knatschig. Die Agrarwirtschaft war also eine andere Produktionsweise als Jäger- und Sammlergesellschaft, hat enorme gesellschaftliche Veränderungen auch zur Folge gehabt. Privateigentum entstand, vorher war es nicht in dem Sinne da. Privateigentum braucht aber auch Schutz und nicht jeder schützt sich selber. Und das war eigentlich dann auch wiederum die Grundlage für die Entstehung von staatlichen Gebilden, Städten mit Wehrmauern, damit marodierende Banden mir meine Sachen nicht wegnehmen. Dann natürlich die auch vor der Stadtmauer wollten bestützt werden, Stadtstaaten. Man hätte gern Griechenland, Rom, Athen, Sparta, Rom, Stadtstaaten, dann am Ende Weltreiche, das römische Weltreich. Szenenwechsel, gehen wir weiter. Man hat gefunden, dass man mit Maschinen mehr machen kann. Die Agrarwirtschaft war ja lange Zeit technisch sehr, wie ich mal sagen, langsam unterwegs. Da war ja das Kummet. Also die Veränderung der Zugweise für Ochsen, dass die nicht mit dem Kopf mehr ziehen mussten, sondern mit der Schulter, das war schon ein gigantischer Fortschritt, konnte man tiefere Ackerfurchen graben, aber das dauerte tausende von Jahren, bis man draufkam. Dann mit der Neuzeit wurde die Grundlage gelegt dessen, was ich Maschinenzeitalter nenne. Die Wissenschaft befreite sich von religiösen Dogmen, wissenschaftliche Erkenntnis, konnte wirtschaftlich verwertet werden. Im Kapitalismus entstanden Unternehmen, die das organisierten, die Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnis. Und wir kamen in die Maschinenwirtschaft. Die Landwirtschaft wurde unheimlich viel produktiver. Die Menschen wanderten vom Land ab in die Städte, wo sie in Fabriken zusammenarbeiteten, an Fließbändern. Ich habe immer noch dieses Bild von Charlie Chaplin, Modern Times, im Kopf, wo der da steht und an dem Fließband schraubt. der Kapitalismus und die Maschinenwirtschaft brachten gigantische Fortschritte, brachten aber auch eine viel, viel stärkere Gleichheit im Einkommen und Vermögen. Entgegen dem, was die Linken immer sagen, ist in der Maschinenwirtschaft, in der kapitalistischen Maschinenwirtschaft, der Unterschied in der Lebensweise des Arbeiters relativ zum Manager viel geringer als der Unterschied in der Lebensweise des Knechts zum Fürsten in der Agrarwirtschaft. Also das brachte
vor allem lebten alle dann länger, nicht? Da begann ja auch, glaube ich, der Zunahme der Gesundheit, der Lebenserwartungen. Also das kam ja noch hinzu. Es war nicht nur, dass der Unterschied geringer war, sondern allen ging es massiv besser, nicht?
Absolut, es ging massiv besser. Ich denke, dass mit der Erfindung des Internets die Maschinenwirtschaft dann an ihr Ende kam, sich transformierte. Also ich meine, die Maschinen verschwinden nicht, aber die Art und Weise, wie sie wirken, die transformieren sich. Ich würde es mal so grob, man muss halt so Blöcke einschlagen, mal grob sagen, das Jahr 1995 war ein entscheidender Punkt. 1995 kam das Internet so richtig raus. Ich habe das noch aus meiner eigenen Erfahrung, dass man anfing, dann von den ziemlich hakeligen Kommunikationssystemen einzutreten in die Welt des Internets mit Browsern, mal herumzusuchen, was da läuft. Und dann Ende der 90er entstanden das World Wide Web. Eine Vernetzung von vielen Informationen, die dann eigentlich jeder auf der Fingerspitze haben konnte, zugreifen konnte. So mit dem World Wide Web, das legte dann die Grundlage für die Entstehung dessen, was ich Netzwerkökonomie nenne. Die Netzwerkökonomie ist anders als die reine Maschinenwirtschaft. In der Netzwerkökonomie, da müssen die Leute nicht an bestimmten Orten in Büros oder Fabriken zusammenkommen und zu produzieren, sondern sie können sich vernetzen. In der ausgebildeten Netzwerkökonomie sieht man einerseits Plattformen und andererseits sogenannte Gig-Workers zusammenarbeiten, also die anlassbezogene Arbeit, Gig von Eventmusikern war das mal so ein Wort. Man denke da an die Uber-Fahrer oder die Airbnb-Vermieter. Also da ändert sich was und mit der KI kommt jetzt die zweite Stufe der Internetrevolution auf uns zu. Wir sehen dann, dass die KI auch Büroarbeiten übernehmen kann. KI kann sogar intelligente Dinge produzieren. Ich würde sagen, nicht so weit wie menschliche Intelligenz bisher, aber es ist enorm, was man da erreicht. Und wir erleben eine neue Produktionsweise. Maschinen müssen nicht mehr bedient werden, sondern die kommunizieren untereinander, produzieren vielleicht mit nur gelegentlichem menschlichen Einfluss Dinge eigenständig. Und bei den Dienstleistungen vertrauen wir immer mehr eben auf die Plattformökonomie, dass die uns Dinge liefert. Das heißt also, wir sind ökonomisch, das war mein erster Punkt, ich möchte nicht zu lang atmig werden, ökonomisch, denke ich, treten wir in eine neue Ära ein, die meines Erachtens so wichtig ist, wie eben der Übergang von den verschiedenen vorangegangenen Stufen, die ich erwähnt habe.
Was bedeutet denn diese Veränderung going forward? Weil das ist ja die große Frage.
Ich glaube, das hat natürlich enorme Folgen für die Verteilung. Die Verteilung wird ungleicher werden, die Verteilung von Einkommen und von Vermögen. Denn die Netzwerkökonomie ist eine, manche nennen das Winner takes most Economy. Ich kann unheimlich skalieren. Ich habe zunehmende Skalenerträge, würden die Ökonomen sagen. Man hat ja in der Maschinenökonomie, da sagt man, größer ist besser. Aber je größer ich werde, desto weniger erzeugt der Zuwachs. Irgendwann wird die Anlage mal so groß, dass wenn ich jetzt noch was dazu nehme, dann hilft es mir gar nicht mehr, eine Mehrproduktion zu erzeugen. Abnehmende Skalenerträge ist die klassische Annahme der Ökonomie. Bei der Netzwerkökonomie ist es andersrum. Wenn ich mein Netzwerk vergrößere, wird es wertvoller. Das heißt also, es ist eine Winner takes most, ich sage nicht takes all, Winner takes most Economy. in der es natürlich Differenzierungen gibt. Man sieht es schon bei den Social Media. Nicht alle sind nur auf X oder alle sind nur auf Instagram. Da gibt es Differenzierungen, aber es werden so eher oligopolistische Strukturen entstehen. Und dann wird sich auch die Arbeits- und Lebensweise ändern. Diejenigen, die nahe an den Plattformen sind, die Plattformeigner, die Plattformbetreiber, wir sehen es ja jetzt schon, es werden gigantische Boni bezahlt für Ingenieure. Das war früher mal, waren sie Wall Street-Leute, die Masters of the Universe waren. Jetzt sind es die Software-Ingenieure. Die werden enorme Gewinne erzielen und andere werden deutlich weniger erzielen. Viele Leute, die jetzt gute Jobs haben, werden eher Zuarbeiter werden für die Plattformunternehmer. Wer jetzt vielleicht unterwegs ist oder war als, ich nehme das nur mal als Beispiel, keine Abwertung der Tätigkeit, als Rechtsanwaltsgehilfin oder Gehilfe, der Job ist weg. Und diese Leute müssen sich andere Jobs suchen, die vielleicht nicht mehr ihren Ansprüchen entsprechen. Also man wird immer Handwerker brauchen. Also die Türklinke, Data Center muss auch wieder ausgetauscht werden, wenn sie kaputt ist und der hochbezahlte Milliardär nicht mehr reinkommt. Also Handwerker, persönliche Dienstleistungen, Ärzte, die den persönlichen Kontakt herstellen, nicht notwendigerweise die Beratung, das kann die KI. Solche Jobs, also es wird sich verändern und es wird ungleicher werden. Und es wird leider viele Leute geben, die sich in diesem Umfeld nicht zurechtfinden.
Und wird natürlich zu erheblichen sozialen Spannungen führen.
Ja,
ich glaube, da
sollte
man sicherlich noch,
richtig.
Da kommen wir sicherlich noch drauf, wenn wir hinterher über das Geldsystem sprechen und Verschuldung und andere Themen. Aber kommen wir zu Ihrem zweiten Punkt. Sie wollten anreißen, die geopolitischen Veränderungen.
Richtig. Ich meine, der Übergang ist da beinahe schon fließend, weil das kommt ja gleichzeitig, würde ich sagen. Nicht ganz gleichzeitig. Läuft ein bisschen nach, aber hängt auch zusammen mit dem, was wir gerade besprochen haben, mit der Veränderung der wirtschaftlichen Produktionsweise, denn die Geopolitik hat sich verändert. Direkte Folge der Netzwerkökonomie war natürlich die Intensivierung der Globalisierung. Denn es war ja auf einmal möglich, Gig-Worker in Indien zu beschäftigen für Research-Arbeiten, die in Deutschland ausgeführt wurden. Als ich DB Research leitete, hatten wir eine Rechercheeinheit in Bangalore sitzen, die uns zuarbeitete, die Spreadsheets bearbeitete. Also die Globalisierung machte auf einmal einen riesen Fortschritt, sprang nach vorne. Stichwort Global Village, das war ja so ein Schlagwort, das damals benutzt wurde, um etwas greifbarer zu machen, was damit gemeint war. Diese Entwicklung der Globalisierung hat wiederum eigene Rückkopplungseffekte, Gegenbewegungen ausgelöst. Und jetzt komme ich auf die Geopolitik. Die Globalisierung zerflettert jetzt. Das hat einerseits gesellschaftliche, politische Gründe. Andererseits hat es aber auch damit zu tun, dass man erkannt hat, dass Freihandel auf der Grundlage der ökonomischen Theorie. Ich bin ein großer Fan von Adam Smith und David Ricardo. Und Freihandel ist eigentlich das Optimale. Aber es eröffnet auch wieder politische Einflussmöglichkeiten und Hebel. Der Ökonom Albert Hirschman hat in seinem 1945 erschienenen Buch National Power and the Structure of Foreign Trade damals darauf hingewiesen, dass man Handelsströme auch zu politischen Zwecken verwenden kann. Und mit dem Aufstieg von Xi Jinping und mit Donald Trump haben wir gesehen, wie das geht. Wir haben einen Übergang von der Globalisierung im Sinne jetzt von der neoklassischen oder der klassischen Ökonomie, also von David Ricardo, Adam Smith, auf die politische Ökonomie, die Hirschman beschrieben hat. Zwei Beispiele. China nutzt jetzt seine Monopolstellung auf dem Gebiet der seltenen Erden, um Druck auf andere auszuüben. Trump nutzt die Monopson. Monopson ist ein Nachfragemonopol. Das ist kein vollständiges, kein voll abgesichertes, aber immerhin. Er nutzt dieses Monopson, ich sag's mal jetzt etwas geläufiger, die Vormachtstellung der USA als der Weltkonsument. Wir hatten immer darüber gesprochen, als der US-Consumer of Last Resort. Wenn alle nichts mehr wollen, dann hat der US-Konsument drin. Er nutzt also die überragende Stellung der USA als Nachfrager auch zum politischen Hebel. Die Europäer haben es gemerkt, als sie zähneknirschend die 15% Zölle akzeptiert, noch dankbar waren, dass es nicht mehr war, um die Amerikaner bei der Stange zu halten für ihre Verteidigung. Also auf einmal wandelt sich jetzt das ursprüngliche Global Village, wandelt sich jetzt auf einmal und wird zu einem Kampfort verschiedener Mächte, wobei natürlich die zwei großen Spieler, die Amerikaner und die Chinesen, die Szene beherrschen und jetzt miteinander ringen und die Handelsströme als Hebel einsetzen. Interessanterweise so, wie Hirschmann das 1945 beschrieben hat.
Einen günstigen Strom- oder Gasanbieter zu finden, ist gar nicht so leicht. In Deutschland gibt es aktuell mehrere hundert Lieferanten für Strom und Gas. Da ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Aber zum Glück gibt es Wechselpilot, deinen Wechselservice für Strom und Gas. Mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Wechselpilot sorgt dafür, dass du immer im besten Energietarif bist und das jedes Jahr. Dafür füllst du online den Tarifrechner aus und Wechselpilot schlägt dir für deinen Wohnort drei günstigere Tarife vor. Den Preissieger, eine Expertenempfehlung und eine ökologische Alternative. Egal, wofür du dich dann entscheidest, Wechselpilot wechselt dich automatisch zu dem von dir gewählten Anbieter und übernimmt anschließend die Kommunikation mit deinem Versorger. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr prüft Wechselpilot deine Tarife erneut und schlägt dir wieder drei bessere Tarife vor. Du kannst dich entweder aktiv für einen entscheiden oder einfach automatisch in die Empfehlung wechseln lassen. Von dem Betrag, den du durch Wechselpilot sparst, gibst du als Servicegebühr lediglich 20% ab. So finanziert Wechselpilot seinen Service und bleibt unabhängig. Probier das doch mal aus. BTO-Hörerinnen und Hörer erhalten mit dem Code BTO20 beim ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Mehr Informationen finden sich in den Shownotes oder unter wechselpilot.com/BTO.
Und jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt, der für eine neue Ära spricht. Das ist wiederum die Widerspiegelung dieser Veränderungen in der Gesellschaft. In gewisser Weise ist das alles ein bisschen reflexiv. Also man kann nicht sagen kausal. Die Kausalität läuft in beiden Richtungen. Die gesellschaftliche Veränderung war natürlich auch eine Reaktion auf die Globalisierung. Viele Jobs fielen weg, die dann in andere Länder wanderten. Diese Globalisierung hat wiederum dann auch zur Veränderung der Geopolitik beigetragen, wie wir es jetzt gerade sehen. Das ist also ein interdependentes System. Aber die gesellschaftliche Veränderung kommt auch dadurch zustande, dass viele Leute mit der Globalisierung, wie sie ursprünglich mal im Global Village aus Davos heraus konzipiert wurde, nicht mehr zurechtkamen. Die wollten das so nicht. Die fühlten sich verloren. Da gab es ein Chat-Set oben, der sich da immer traf und die großen Dinge aushandelten in Davos. Und darunter gab es welche, die hatten nichts zu sagen. Und diese Leute haben jetzt natürlich auch ihre Stimme erhoben, ganz klar in den USA, mit MAGA, dann Donald Trump. Und auch J.D. Vance steht eigentlich dafür, seine Autobiografie Hillbilly Elegy, macht es sehr greifbar, was diese Globalisierungsverlierer, wie die sich da organisiert haben und das verändert haben. So, jetzt haben wir den ganzen großen Bogen gespannt. Wir leben in einer Ära des Umbruchs mit einem sich jetzt herausbildenden neuen Wirtschaftsmodell, mit einer neuen Weltunordnung und mit großen gesellschaftlichen Spannungen, die vermutlich noch zunehmen, je weiter die Netzwerkökonomie auch dank KI um sich greift.
Gut, jetzt würde ich aber ergänzen, und das machen Sie ja auch immer, wir haben ja noch eine dritte Dimension, nämlich wir haben ja auch ein Ende einer anderen Ära. Wir hatten ja im Prinzip jetzt, ich würde mal sagen, einige sagen, wir hatten zwei Währungsordnungen nach Bretton Woods. Also Bretton Woods ist ja endgültig, glaube ich, gescheitert, können wir sagen, mit dem Aufheben der Goldbindung durch Nixon. Dann hatten wir im Prinzip diesen Deal zwischen den Saudis und den Amerikanern, dem Motto, ihr zahlt immer wir kaufen Öl immer in Dollar und damit war so im Prinzip der Dollar auch noch weiterhin dominant. Und dann gab es doch das, glaube ich, als nächste Phase, die eigentliche Währungsunion, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, zwischen China und den USA, wo im Prinzip die Chinesen den Wechselkurs manipuliert haben, um die Exporte zu fördern, im Gegenzug dann eben die Staatsfinanzen oder die Staatsanleihen der Amerikaner gekauft haben und die Zinsen gedrückt haben. Parallel dazu hatten wir ja lange Zeit deflationäre Entwicklung, das heißt dank China, das heißt die Notenbanken konnten ja enorm einseitig intervenieren und wir haben auch dann seit 1980 eigentlich gesehen eine massive Explosion der privaten und staatlichen Verschuldung und dann haben wir übrigens auch noch die versteckten Verbindlichkeiten der Staaten. Und jetzt haben wir ja, nachdem alle gedacht haben, die Zinsen bleiben ewig bei Null, die Trendwende gehabt, wir haben Inflationsschock gehabt und es gibt ja einige, die sagen, wir sind am Ende eines riesigen Verschuldungszyklus. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Weil ich meine, die Faktoren, die Sie gerade genannt haben, sind zwischen schwierig genug, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Finanzsystem uns auch noch irgendwie um die Ohren fliegen könnte.
Also dieses Geld- und Finanzsystem spiegelt diese Veränderungen immer wieder. Wir hatten, wie Sie schon sagten, 1971 das Ende des Bretton Woods-Systems, in dem sich letztendlich die Vormacht des US-Dollars transformiert hat von einer Vormachtstellung, die letztendlich immer noch auf Gold gegründet war, denn der Dollar hing ja seit Roosevelts Zeiten zu 34 Dollar pro Unze am Gold, wurde der Dollar auf einmal, bekam er ein Alleinstellungsmerkmal. Natürlich war der Auslöser Nixons vorher Johnsons, aber auch Nixons expansive Fiskalpolitik oder Johnsons Politik, vor allem hat den Grundstein gelegt, Kanonen und Butter, Vietnamkrieg und Great Society, das führte zu größerer Verschuldung, das führte zu Inflation, das führte dann zu Druck auf den Dollar und Abwertung. Aber gleichzeitig wurde der Grundstein gelegt für den Dollar als allein beherrschende Währung, nicht mehr ein Surrogat für Gold, sondern einfach aus sich selbst heraus. Und obwohl er zu dieser Zeit des 70er sehr turbulent waren und man dachte, die USA verlieren darunter, der Dollar wertete dann ab, es gab den Carter-Dollar, die Amerikaner mussten oder wollten Treasuries in D-Mark und Yen emittiert, weil die Bonität so grottenschlecht war auf den Finanzmärkten. Aber letztendlich haben sie die Grundlage gelegt für die Finanzdominanz, die sie dann erreicht haben in den 80er, 90er bis in die 2000er Jahre hinein. Wie entstand das? Durch die Losbindung des Dollars war es möglich, die US-Wirtschaft wirklich zu finanzialisieren. Man hat neue Finanzprodukte entwickelt, die natürlich durch Versuch und Irrtum auch immer mal wieder Krisen erzeugt haben, die dann aber durch die Federal Reserve immer wieder ausgeglichen wurden. Immer wieder durch neue Geldemissionen wurde das System wieder zusammengefügt. Wir hatten dann eine Phase, die im Übrigen auch natürlich dadurch ausgelöst wurde, dass mit der Loslösung des Dollars vom Gold auch die Kapitalverkehrsströme dann immer freier wurden. Zunächst mal von den USA, später dann sogar hier in Europa im Rahmen der Vorbereitungen auf die Währungsunion, dann sogar in Frankreich und Italien, das waren so die Nachzügler. USA waren voran, Deutschland kam dann, aber die anderen waren Nachzügler. Kapitalströme wurden frei. Und die Amerikaner haben dann eine dominante globale Stellung auf den Finanzmärkten errungen und der Dollar war dann unangefochten der Master of the Universe. Diese Finanzialisierung der Wirtschaft, die auch mit einer unheimlichen Anstieg der Kapitalisierung der Aktienmärkte zusammenhing, schuf eigentlich die Voraussetzung aus meiner Sicht für die Entstehung der Netzwerkökonomie. Denn nur mit diesen enormen Finanzinnovationen konnten sie überhaupt das Kapital zusammenbringen, damit sie diese Innovationen finanzieren konnten. Wir sehen den Unterschied USA-Europa. Europa ist in der Finanzialisierung nicht so weit. Wir sind immer noch ein relativ rückständiges Gebiet, obwohl wir aufgeholt haben, aber immer noch relativ zu den USA rückständig. Bankenfinanzierung ist immer noch wichtig, nicht mehr so wichtig wie früher, wo sie ein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber Banken finanzieren eigentlich nie große Innovationen. Große Innovationen werden immer durch Eigenkapital angestoßen, insbesondere durch Wagniskapital. Und diese Finanzialisierung in den USA war die Voraussetzung dafür, dass sich diese Netzwerkökonomie entwickeln könnte. Und es ist ganz folgerichtig, dass jetzt die Dominanz von der Wall Street zu Silicon Valley wandert. Das ist sozusagen der zweite Akt dieser Entwicklung. Gleichzeitig aber hat natürlich die Loslösung des Dollars vom Gold und dann letztendlich die Einführung eines Fiat-Kreditgeldsystems es auch den Staaten ermöglicht, sich immer wieder durch neue Geldemissionen zu finanzieren. Das ist sozusagen die Schattenseite dieser Entwicklung. Wir haben das gesehen, vor allem jetzt im Verlauf der letzten 20, 30 Jahre, wie diese Finanzierungswellen immer größer wurden, unter anderem, oder vielleicht nicht nur unter anderem, sondern ich glaube ganz wesentlich auch dadurch bedingt, dass es immer schwieriger wurde für die Staaten, für die Regierung politisch, fiskalpolitisch Prioritäten zu setzen. Man wollte sowohl die klassischen staatlichen Aufgaben erfüllen, also öffentliche Infrastruktur, innere und äußere Sicherheit, Rechtssicherheit und so weiter, als auch den Wohlfahrtsstaat immer weiter ausbauen. Und diese sowohl als auch Politik hat man über Verschuldung finanziert und die Verschuldung konnte zum Teil auch über Geldausgabe finanziert werden. Also auf der einen Seite kann man natürlich Anleihen ausgeben, die der Anleger mit seinem vorhandenen Geld kauft. Das geht auch in einem Goldstandard. Man kann aber auch Anleihen herausgeben, die von den Banken aufgekauft werden und die dafür wiederum Bankengeld produzieren. Oder dann in der letzten Phase, das war dann die jüngere Vergangenheit, Anleihen herausgeben, die von den Zentralbanken aufgekauft wurden, die damit Zentralbankgeld in großem Umfang produzierten. Das war, wenn man so will, der Sektkorken, der da von der Flasche poppte in der Pandemie, als die aus Furcht vor Deflation nochmal gigantische Summen an Zentralbankgeld erzeugt haben durch Anleihekäufe der Staaten. Davor schon hatten sie aus Furcht vor Deflation, die eigentlich nicht schlecht war, weil das war ja eine Reflexion der Globalisierung und des technischen Fortschritts, aber mit ihren unsäglichen Inflationszielen haben sie versucht, diese Deflation zu verhindern, indem sie die Zinsen viel zu niedrig gesetzt und die Geldmengenentwicklung viel zu hoch angesetzt haben, sodass daraus dann ein Inflationspotenzial entstand, das sich zunächst auf den Vermögensmärkten ausgetobt hat, also Immobilienpreis, Aktienpreise, Rohstoffpreise, Edelmetalle. Und mit der Pandemie haben sie dem Ganzen eine Krone draufgesetzt, indem sie dann eine gigantische Geldmengenausweitung hingelegt haben und damit den Staaten eine Verschuldung erlaubt haben, die noch nie so hoch war in Friedenszeiten wie heute. Wir reden ja immer noch von Friedenszeiten. Merz hat zwar gesagt, der Bundeskanzler hat zwar gesagt, wir leben nicht im Krieg, aber auch nicht mehr in Frieden. Aber wir haben eine Staatsverschuldung, die definitiv an Kriegszeiten erinnert. Und diese Staatsverschuldung in den Griff zu kommen, wird enorm, enorm schwierig sein, weil eben, letzter Gedanke, weil eben der Wohlfahrtsstaat immer stärker unter Druck kommen wird, wenn sich die Netzwerkökonomie weiterentwickelt. Es werden immer größere Ansprüche an den Wohlfahrtsstaat gestellt werden, weil da fallen Leute hinten runter. Die wollen dann kompensiert sein. Dann kommt noch die Alterung der Bevölkerung hinzu. Insofern haben wir da man könnte beinahe schon sagen, zwei Züge, die aufeinander zurasen. Und auf der einen Seite habe ich die Entwicklung der Netzwerkökonomie und die veränderte geopolitische Weltlage, die auch wieder andere fiskalische Prioritäten erfordert. Auch, ja, höhere Verteidigung. Migration haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist auch ein gewaltiger Faktor, der zu gesellschaftlichen Spaltungen führt. Also dieser Zug rast auf der einen Seite, auf der anderen Seite rast der überbordende Wohlfahrtsstaat, der nicht mehr finanziert werden kann. Und da gibt es irgendwann, denke ich mal, schon einen Train Crash.
Ja gut, ich würde das natürlich noch hinzufügen. Ich glaube auch, die Privatverschuldung ist ja auch sehr hoch.
Ja.
Sie haben es gerade angesprochen, die Vermögenspreise sind hoch, was natürlich auch zum einen die Ungleichheit verschärft und zum anderen natürlich auch das Problem ist, dass wenn diese Vermögenswerte jetzt in Rutschen kommen, das ganze Finanzsystem unter Wasser ist. Also wir haben ja so ein bisschen dieses Problem, die Vermögenswerte können nicht fallen, weil sonst ist das Finanzsystem unter Wasser. Die Vermögenswerte können nicht fallen, weil dann haben wir natürlich noch mehr Probleme. Gleichzeitig haben wir die Ungleichheit. Gleichzeitig haben wir noch die ganzen ungedeckten Verbindlichkeiten der Staaten, die Sie auch angesprochen haben. Also das ist ja alles so eine Mischung, wo man einfach sagen muss, die nächsten 5 bis 10 Jahre könnten ausgesprochen unangenehm sein.
Also die gute Nachricht ist, dass die Privatverschuldung in den meisten Ländern, vor allem in den USA, nicht mehr so hoch ist, wie sie vor der Finanzkrise 2007, 2008 war. Da haben also die Haushalte haben ihre Verschuldung abgebaut. Die Unternehmen stehen ganz gut da. Insofern ist der Unterschied zwischen der Zeit zur ersten Finanzkrise, ich sag schon ersten, zur großen Finanzkrise 2007, 2008 und heute, dass damals waren wirklich die Treiber die Privaten. Und jetzt sind die großen Treiber die Staaten. Ich möchte nicht sagen, dass es keine Probleme mit privater Verschuldung gibt. Wir haben natürlich auch da Tretminen, die ab und zu hochgehen. Und man hat dann natürlich Befürchtungen, dass diese Tretminen Kettenreaktionen auslösen könnten. Insbesondere im Nichtbankenbereich. Die Banken wurden ja von den Regulatoren streng an die Leine genommen, aber dann ergeben sich immer wieder Umwege, um Kredite zu vergeben. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt völlig auf sicherem Terrain wären. Aber aus meiner Sicht waren es in den 2000er Jahren in erster Linie die Privaten, die Immobilienschuldner, deshalb auch die große Finanzkrise, begann dann mit der Subprime-Krise in den USA, sind es jetzt eigentlich voran die Staaten, die das große Problem haben mit der Überschuldung.
Ja, Sie haben es angesprochen, ich meine, kommt jetzt die zweite Finanzkrise, deshalb, ich meine, Ray Dalio würde ja sagen, wir stehen da vor erheblichen Staatsschuldenkrisen, die bevorstehen.
Also wenn private Finanzkrisen durchlaufen, dann steht ja am Ende des Prozesses oft der Bankrott. Leute, die nicht mehr zurückzahlen, ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können, leisten den Offenbarungseid, Forderungen fallen aus und der Gläubiger muss einen harten Schnitt nehmen.
Und das Bankensystem läuft Gefahr, in die Krise zu geraten.
Das Bankensystem haben wir gesehen, da gibt es ja Bankenkrisen, die mussten dann nicht vom Staat gerettet werden. Das war ja die Erfahrung nach der Lehman-Pleite im September 2008. Das sind also harte Schnitte, die da kommen.
Und es war auch, glaube ich, die Lehre aus der großen Depression, oder? Ich meine, USA, große Depression, mein Verständnis war immer hohe Privatverschuldung und war genau dieses Prozess, dieses Deleveraging, was man gesehen hat, das hat im Prinzip, wenn man da nicht eingreift,
richtig,
und die Banken beide gehen, das,
genau,
hat man in der Weltwirtschaftskrise. Die Japaner haben es dann gleich besser gemacht, indem sie das Bankensystem haben nicht pleite gehen lassen, haben aber mit der jahrzehntelangen Stagnation gesprochen. So gesehen könnte man fast sagen, haben die USA, der Westen ist ja eigentlich nach der ersten Finanzkrise besser gemacht.
Definitiv besser als 1934 Folgejahre, oder ich würde eher sagen 33, 34 hat Roosevelt dann schon ein bisschen was gemacht, aber anfangs war er nach dem Aktiencrash ist eher die frühen 30er Jahre. Ich muss mich da korrigieren. Es ist also eher so die Zeit von 29 bis 34, wo das ganze, der Schlamassel so richtig stattfand. Das hat man sehr viel besser gemacht. Ich denke, man hat es auch besser gemacht als die Japaner, die jegliche Veränderung unterdrückt haben, indem sie so eine Art Wagenburg gebildet haben, eine finanzielle Wagenburg, und dadurch sehr viele alte Strukturen konserviert haben, Stichwort Zombie-Unternehmen. Was wir jetzt allerdings haben, ist eine Situation, in der die Staaten Zahlungsschwierigkeiten haben und die Staaten greifen dann im Zweifelsfalle immer auf ihre Zentralbank zu. Also das heißt, der harte Bankrott des Privaten muss der Staat nicht wirklich durchlaufen, sondern der Staat finanziert sich dann, früher Papiergeld, bei uns jetzt elektronisches Geld als Schuldtitel ausgibt. Natürlich unterminiert das Vertrauen in dieses Geld, logischerweise, weil wenn der Staat immer mehr davon ausgibt und alle Leute erkennen, dass er seine Schulden nicht mehr decken kann, weil die Einnahmen viel schlechter laufen als die Ausgaben, dann fällt natürlich der Wert dieses Geldes, das zur Finanzierung des Staates verwendet wird, ausgedrückt in anderen Dingen. Also ausgedrückt in Waren, auch Dienstleistungen, ausgedrückt in alternativen Geldern, wie Gold. Das heißt, die Inflation steigt und der Wert von realen Vermögenswerten steigt ebenfalls.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Ist das das Szenario, wir kriegen in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutlich höhere Inflation, also finanzielle Repression, höhere Inflationsraten, manipulierte Zinsen, Kapitalverkehrskontrollen, um auf diese Art und Weise die Staaten zu entschulden? Ich meine, Frankreich, glaube ich, setzt ja schon offen darauf, dass es im Euro passiert. Wenn es das Szenario ist, was heißt es eigentlich für den Euro und Europa? Ich meine, Sie haben angesprochen, erste Finanzkrise, es gab ja auch eine Eurokrise. Ich glaube, wir beide haben Konsens, die Eurokrise ist eigentlich nie zu Ende gekommen, sie ist eigentlich nur unterdrückt worden. Korrigieren Sie mich. Da wäre die Frage, wie geht es denn in diesem, gerade in der Währungsunion weiter? Ich meine, dass die USA tun sich doch, glaube ich, leichter, wenn es darum geht zu sagen, wir machen finanzielle Repression, Inflation und drücken so die Schuldenquoten.
Ich fange mal mit der optimistischen Variante an. Die Welt ist ja nicht vorherbestimmt. Die Dinge sind ja, die Zukunft ist offen. Man darf sich natürlich nicht auf ein bestimmtes Szenario fixieren. Und es gibt ein optimistisches Szenario und das sagt, letztendlich werden wir durch die Netzwerkökonomie einen Produktivitätsschub bekommen, der den Staaten erlaubt, ihre Schulden wieder abzutragen. Also das Modell wäre UK 19. Jahrhundert nach den Napoleonischen Kriegen setzte die Industrialisierung mit voller Wucht ein. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs. Der britische Staat konnte sich, nachdem er sich auch durch Gelddrucken in den Napoleonischen Kriegen hochverschuldet hat, aus der Schuldenmisere wieder herausarbeiten. Das ist das optimistische Szenario. Ich würde allerdings sagen, es ist nicht das Wahrscheinliche. Denn inzwischen sind die Herausforderungen so gigantisch, die Schulden, die wir aufgebaut haben, so gigantisch, dass die Netzwerkökonomie eigentlich schon Wunder leisten müsste, damit dieses Problem allgemeinverträglich aufgelöst werden könnte. Deshalb ist es weniger erfreuliches Szenario das wahrscheinlichere. Und das war, Sie haben es ja schon angesprochen, die Verringerung des Realwerts der Staatsschuld durch Inflation oder präziser gesagt durch finanzielle Repression. Finanzielle Repression, ein Ausdruck aus den 70er und 80er Jahren. Ron McKinnon hat da viel darüber gearbeitet, ursprünglich aus der Entwicklungsökonomie kommend, ist ein Zustand, in dem künstlich negative Realzinsen erzeugt werden. Das heißt, wenn der Realzins unter dem Realwachstum der Wirtschaft liegt, dann arbeitet sich die Staatsschuldenquote langsam nach unten. Das kann man mathematisch zeigen. Das ist eine relativ einfache arithmetische Regel, dass das berühmte R, manche werden sich vielleicht noch erinnern an den Weltbestseller von Piketty,
der hochumstritten ist, ja.
Hochumstritten ist, der behauptete R, der Zins sei größer G und das würde dann also dazu führen, dass immer mehr Leute immer reicher würden und so weiter und so fort, was ja nicht widerlegt wurde. Aber lassen wir das mal aus. Ich sage nur, dass sich die Leute dran, vielleicht einige der Zuhörer dran erinnern, R und G. Also was auf den Staat ankommt, ist, dass R kleiner G sein muss. Aha. Und Das kann er erreichen, indem mit seiner Zentralbank die Zinsen drückt. Am kurzen Ende, sagt man im Finanzmarkt, das heißt also bei kurzen Laufzeiten, da üben die Leitzinsen der Zentralbanken einen großen Einfluss aus. Und am langen Ende, da kann er vielleicht auch durch Käufe der Zentralbanken hier die Rendite runterdrücken. Und dann führt es natürlich dazu, dass die Inflation steigt, ne? Denn das ist eine Situation, in der der Zins eigentlich zu niedrig ist für ein inflationsfreies Wirtschaftswachstum. Die Inflation steigt und die Vermögenspreise, also reale Vermögenswerte, steigen auch.
Steigen die realen oder die nominalen Vermögenspreise?
Die nominalen Vermögenspreise steigen.
Okay, weil Sie haben gerade reale gesagt, also die nominalen steigen, aber real wahrscheinlich. Ich meine, idealerweise würden ja die realen Vermögenspreise nicht steigen, dann würden wir auch die Vermögensungleichheit ein bisschen senken.
Was ich meine, sind reale Vermögenswerte. Zeug, das ich anfassen kann. Land, okay,
die steigen im Preis,
Immobilien,
klar.
Aktien, das meine ich. Die steigen im Preis, also ausgedrückt in der Währung. Ja? Ob die dann nach Inflation noch ansteigen, das ist eine große Frage. Das kann man vielleicht getrennt diskutieren, ob die Inflation Hedges sind. Das ist auch so eine andere Frage. Aber die Preise dieser realen Werte, die steigen ausgedrückt in den Fiat-Währungen natürlich dann gewaltig an. Können wir sagen, ja gut, dann ist es halt so. Aber das Problem ist, mit diesem Umfeld entsteht auch hohe Unsicherheit. Ich weiß nicht mehr, was Wert ist und was Preis ist im Aktienmarkt, weil es ist alles irgendwie durcheinander. Ich habe keine wirklichen Bewertungsmaßstäbe mehr. Das führt dazu, dass es dann zu wiederholenden seriellen Überbewertungen kommt, die durch Unterbewertungen wieder abgelöst werden, weil einfach die Unsicherheit so groß ist. Man nicht mehr weiß, wo tatsächlich Wert und Preis sein müssen. Und das führt auch zu allokativen Verzerrungen. Das heißt also, man investiert in Dinge, die vielleicht langfristig gar nicht erfolgreich sind, weil man die Preissignale nicht mehr hat. Insgesamt ist es eine Welt, die dann also durch sehr hohe Volatilität auf den Finanzmärkten gekennzeichnet ist. Und durch große Schwierigkeiten der Unternehmen dann tatsächlich unternehmerische Entscheidungen zu treffen, weil sie nicht wissen, wo die Preise in einem Jahr oder in zwei Jahren sind.
Sie haben ausgeführt, wie die Netzwerkökonomie eigentlich die Ungleichheit erhöht und den Ruf nach dem Sozialstaat fördert, weil im Prinzip immer mehr Menschen abgehängt sind, das sind meine Worte. Mhm. Wenn die Staaten jetzt zur Lösung ihres Überschuldungsproblems auf Inflation und finanzielle Repression setzen, geht das ja auch zulasten der Ärmeren, weil die Ärmeren können sich nicht schützen, die haben Sparbuch, Konto, Lebensversicherung, die Vermögenderen können die Realwerte. Das heißt, das verschärft ja nochmal die Unsicherheit oder die Ungleichheit. Gleichzeitig haben wir sowieso schon soziale Spannungen und gesellschaftliche Spannungen. Das ist ja alles ein Potpourri. Und dann möchte ich nochmal auf den Euro zurückkommen. Also ich habe behauptet, die Euro-Krise ist nicht zu Ende. Sie haben es nicht widersprochen. Aber was heißt das denn ganz konkret ist im Umfeld des Euro? Ich meine, als Investor weiß ich, ich kaufe Realwerte, klar. Aber als nächstes würde ich wahrscheinlich sagen ich hatte mal William White bei mir zu Gast vor vielen, vielen Jahren. Ja. Den muss ich auch mal in meinem BTO-Refresh wiederbringen. Und der hat im Prinzip gesagt, am Ende ist der US-Dollar immer noch das sauberste aller dreckigen Hemden verglichen
so
mit dem Euro.
Es.
Ich meine,
ja, das
gut,
ich,
aber das heißt dann, was wäre denn Ihr Ausblick dann in dem Szenario für den Euro und die Eurozone? Bleibt
ja
zusammen.
Ja, also gibt's, würde ich sagen, zwei sich überlagernde Probleme. Das erste Problem ist, dass natürlich Europa der Hort des Wohlfahrtsstaates ist. In Europa wurde er geboren, man denke an die Bismarckische Sozialgesetzgebung. In Europa hat er den größten Umfang erreicht. Also völlig unabhängig von jetzt mal vom Währungsarrangement hat natürlich die Region das größte Problem, die den größten, fettesten Wohlfahrtsstaat hat, der jetzt in Schwierigkeiten kommt. Jetzt kommt mit dem Euro ein weiteres Problem hinzu, dass es der Euro erlaubt, die Kosten dieses Wohlfahrtsstaats, die Finanzierungskosten dieses Wohlfahrtsstaats zu externalisieren, würde der Ökonom sagen, also auf andere überzuwälzen. Der Euro ist in gewisser Weise eine Zeit lang ein Schutzschild für den größten Sünder. Denn ist der große Sünder allein, kommt der Finanzmarkt und macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Die Bond Vigilantes, die Anleihewächter kommen dann. Die Briten haben das erlebt, als Liz Truss, die in der Geschichte des British Empire kürzeste Premierministerin überhaupt Premierminister, vorher gab es also überhaupt von allen Premierministern eine kürzeste Laufzeit mit 49 Tagen, musste zurücktreten wegen einer Finanzkrise, weil sie eine aus Sicht des Finanzmarkts unverantwortliche Fiskalpolitik betrieben hat, ungedeckte Steuersenkungen versprochen hat. Sind sie aber im Euro, verteilt sich das Problem zunächst. Wenn sie da der größte Sünder sind, haben es andere, die vielleicht noch keine so großen Sünder sind, oder der Finanzmarkt sagt, na ja, der wird ja von den anderen irgendwie beschützt. Und das ist die Lage in Frankreich. Frankreich steht finanziell, ökonomisch, ich glaube sogar einen Ticken schlechter da als Großbritannien. Sie sind politisch instabiler als Großbritannien. Immerhin hat Labour eine starke im Parlament. Frankreich hat eine dysfunktionale Regierung. Die Verschuldung ist noch höher in Frankreich. Und die Bereitschaft, was zu tun, ist nicht da. Trotzdem sind die französischen Bondrenditen deutlich unter denen im UK.
Das ist der deutsche Faktor.
Frankreich profitiert von einem bis heute noch relativ soliden Deutschland, was Staatsfinanzen angeht, mit einer Staatsschuldenquote von noch 64%, Stand 2025. Das ändert sich in den nächsten 10 Jahren, wenn die ganzen Schuldentöpfe dann ins Rollen kommen. Aber noch ist Deutschland so der fiskalische Anker des Euros, von dem die Franzosen profitieren. Was aber auch heißt, dass der Druck zur Veränderung nicht wirklich da ist. Man sieht es, die Leute demonstrieren gegen eigentlich sinnvolle Sparmaßnahmen. Sie leisten sich ein Rentensystem, das völlig aus dem Ruder gegangen ist. Sie haben mit das niedrigste Renteneintrittsalter der ganzen OECD-Länder. Sie haben die höchsten Staatsausgabenquote, die höchste Einnahmequote und trotzdem ein gigantisches Defizit und eine sehr schnell wachsende Staatsschuld. Insofern ist der Euro doppelt, würde ich mal sagen, im Risiko, weil, wie gesagt, Europa den größten Sozialstaat hat, der nicht finanzierbar ist. Und weil insbesondere gewichtige Euro-Länder dann den Druck ausüben werden, dass die gemeinschaftliche Währung als Finanzinstrument für ihren Bedarf eingesetzt wird. Und das ist der Unterschied zur Euro-Krise 2010, 2012, wo es im Wesentlichen die Peripherie war, die Schwierigkeiten hatte. Und da kamen dann die Kernländer mit dem großen Knüppel und sagten, ihr müsst jetzt eure Hausaufgaben machen und müsst besser sein. Und jetzt ist das Kernland der Eurozone in der Krise. Und da kann kein Brüssel den Franzosen was diktieren. Das werden die nie akzeptieren. Und da gibt es jetzt eben eine Negativspirale. Die haben nicht den Druck von den Finanzmärkten, um was zu tun, machen deshalb ihre finanzpolitischen Hausaufgaben nicht, profitieren vom Schutzschild des Euros so lange, bis dann alle Dämme brechen. Und dann wird das Problem natürlich noch viel größer, weil die Probleme noch viel länger verschleppt worden sind. Deshalb, ja, ich stimme da durchaus mit überein. Unter den existierenden Fiat-Kreditgeldwährungen ist der Dollar die am wenigsten schlechte momentan. Und der Euro wahrscheinlich einer der von den großen Währungen riskantesten.
Die Frage ist an Professor Mayer, wie geht's weiter? Sie haben vorgeschlagen, ich habe mit Ihrem Kollegen Herrn Thurfall diskutiert, diese Umstellung auf das Vollgeldsystem. Ich glaube, wenn wir das jetzt noch machen, dann würden wir das zum zweiten Mal verabreden, um es nochmal ganz tief zu besprechen. Aber im Prinzip ist es ja so, es gäbe eine Lösung, Umstellung auf das Vollgeldsystem, damit praktisch Wegschaffen der Schulden und gleichzeitig Stabilisierung des Finanzsystems, und sie sind dann im Währungswettbewerb und der Währungswettbewerb würde dann die Staaten disziplinieren. Ich glaube, wir haben beide Konsens, die Wahrscheinlichkeit, dass das umgesetzt wird, ist extrem gering. Mhm. Deshalb wäre meine Frage an Sie, wie gehen die nächsten 5 bis 10 Jahre weiter, wenn wir die ganzen Faktoren jetzt zusammenpacken? Und vor allem vielleicht auch noch mit Blick auf Deutschland. Ich meine, was sollte eigentlich die deutsche Politik tun, im Vergleich zu dem, was sie tatsächlich tut?
Also ich meine, viele werden es kennen. Ich hatte diese Erfahrung vor kurzem. Mein Computer wird immer langsamer, die Dinge funktionieren überhaupt nicht mehr. Und am Ende verzweifelt man dann mit irgendwelchem Rumgeeiere und so weiter. Dann kommt der Helpdesk und sagt, ja, jetzt mach doch mal einen Reboot. Starte das System neu Und wenn das nicht hilft, dann setze es auf Werkseinstellungen zurück. Und in gewisser Weise bräuchten wir einen Reboot unseres Systems zurückgesetzt auf Werkeinstellungen.
Gut, aber dieser Reboot setzt natürlich voraus, dass du einen guten ITler hast, der das kann. Beziehungsweise übersetzt hier, würde voraussetzen, dass du die politische Kompetenz hast. Erstes Fragezeichen, zweites Fragezeichen und die Bereitschaft zur Führung hast. Ja, und die Fähigkeit hast, dann dafür die Mehrheit zu organisieren. Ich meine, also den Reboot, ich wünschte ihn mir auch, aber das wäre geordnet, aber ich sehe die Kompetenz nicht.
Man muss so verzweifelt sein vor seiner Maschine. Jetzt ist mir alles egal, auch wenn ich Datensätze verliere. Es hilft nicht weiter. Ich mache jetzt den Reboot und rede zur Werkseinstellung zurück. So, das war jetzt eine Analogie. Aber was ich damit sagen will, wir müssen eigentlich wieder zurück auf unsere Fundamentalwerte, die uns groß gemacht haben. Und das bedeutet hartes Geld und freie Wirtschaft, freie Marktwirtschaft und einen viel kleineren Staat. Es ist leicht gesagt, aber sehr, sehr schwer zu tun. Und deshalb denke ich, dass es so eine Neuerfindung, die eigentlich wieder die Rückkehr zum Alten ist, ist nur möglich, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Wir sehen das interessanterweise gerade am Beispiel Argentiniens. Ob Milei das schafft, weiß man nicht, aber zumindest war der Leidensdruck so groß, dass jemand gewählt wurde, der versprochen hat, den Reboot mit der Kettensäge durchzuführen. Und ich fürchte, dass wir lange noch nicht da sind. Der Leidensdruck muss noch viel größer werden. Wir haben auch das Problem einer alternden Gesellschaft. Alte Leute sind weniger risikofreudig als die Jungen.
Ja, vor allem haben sie weniger Nutzen. Ich meine, die können ja auch sagen, ach, für mich langt's noch, lass doch Deutschland in den Bach runtergehen. Das ist ja so ein bisschen die Situation. Habe ich noch 10 Jahre, meine nächsten 10, 20 Jahre langt's noch.
Und Kinder habe ich keine, insofern interessiert mich nicht, was nach mir kommt. Das ist eine weitere Hürde. Ja, es muss eigentlich auch für uns nicht besser werden. Es muss nicht, ne?
Ich meine, für uns beide, weil wir alt sind, ja.
Für uns beide, ja, für andere. Ich meine, es gibt immer wieder, also eins kann man ja sagen, die Geschichte der Menschheit ist bisher sehr positiv verlaufen. Das kann man ja sagen. Und es gibt keinen Grund, dass wir beide heute entscheiden würden, ist jetzt zu Ende, die Menschheit geht zu ihrem Ende. Das ist ja nicht. Aber es gibt ja natürlich,
was wir auch nicht machen.
Es gibt aber in der Menschheitsgeschichte immer wieder Rückschläge mit größeren und kleineren Auszeiten. Eine der ganz großen Auszeiten ist das Römische Reich. Rom ging ungefähr im Jahr 500, also ein bisschen vorher, 476, also im 5. Jahrhundert ging es unter. Dann dauert es 1000 Jahre, bis die wieder da waren. Es gibt kürzere Zeiten. Deutschland hat sich nach 45 neu erfunden. Da ging auch eine Ära zu Ende mit Doppelkriegen, Erster, Zweiter Weltkrieg. Und dann hat man sich neu erfunden. Es gibt kürzere und längere Auszeiten. Also dann ist die große Frage für uns, schaffen wir es, diese Auszeit kurz zu halten? Können wir diesen Reboot, den Neustart, zeitnah durchführen und uns ersparen, durch ein Tal der Tränen zu gehen, wie das in der Geschichte immer wieder vorgekommen ist? Das geht, wenn die Leute entsprechend veränderungsbereit sind, wenn sie entsprechend aufnahmebereit sind für die Probleme. Es wird nicht gehen, wenn sich jeder sozusagen nur auf seine eigene Perspektive zurückzieht und nach dem Motto handelt, naja, für mich reicht's noch, was nach mir kommt, ist mir egal. Ökonomen sind ja in der Regel Pessimisten. Und deshalb, da ich Ökonom bin, muss ich sagen, ich glaube nicht, dass wir den Leidensdruck erreicht haben, der notwendig wäre, dass jetzt tatsächlich die notwendige Wende käme.
Gut, aber das heißt doch jetzt eigentlich, ich meine, wir machen ja in Deutschland, das sollten wir doch noch kommentieren, ganz kurz, ja noch zusätzlich vieles falsch. Ich meine, wir haben gerade die ganze globale Welt betrachtet und gleichzeitig ist es doch so, wir wissen, in Netzwerkwirtschaft brauchen wir KI, wir brauchen Rechenzentren, wir brauchen Energie. Wir haben mit dem Ende der Globalisierung, wie wir sie hatten, haben wir viel intensiveren Wettbewerb. Ich meine, China ist jetzt auch nicht mehr Kunde, sondern Wettbewerber. Ich meine, Deutschland müsste doch eigentlich in diesem Umfeld massiv an der eigenen Fitness arbeiten und genau das findet nicht statt.
Ich würde sagen, es geht viel, viel zu langsam und nicht weit genug. Wir sehen ein bisschen Veränderungen. Man hat jetzt immerhin erkannt, dass grenzenlose Migration nicht das Gelbe vom Ei ist, immerhin. Das war ja noch vor einiger Zeit ganz anders. Da wollte man ja möglichst die ganze Welt in unseren Sozialstaat einwandern lassen, ohne irgendwelche Beschränkungen. Da hat man mal ein bisschen was erkannt. Man hat hier und da erkannt, dass eine grüne Politik ohne Rücksicht auf Verluste die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft zerstört und versucht, da ein bisschen zurückzurudern. Aber mein größtes Problem ist, man arbeitet mit der Nadelschere, man bräuchte aber die Heckenschere. Es lässt sich auch mit dieser Geschwindigkeit, wie jetzt so ein bisschen Veränderungen da gemacht werden, mit dieser Geschwindigkeit kommen wir nicht hin. Großes Problem ist, dass, nicht ein großes Problem, aber interessant zu beobachten ist, dass, glaube ich, die Leute das Gefühl haben, es muss etwas geschehen. Ja, aber sie haben kein wirkliches politisches Angebot, das was geschieht. Sie wählen dann AfD, die auch kein wirklich überzeugendes Angebot im Köcher haben, aber aus Verzweiflung, was soll ich denn noch machen? Ja, wenn da eine Mitte-Links-Regierung sich zementiert, dadurch, dass die linken Kräfte die CDU mit einer Brandmauer auf Mitte-Links festmauert. Aber die, immer mehr Leute sagen, so geht's nicht. Wir brauchen wirklich ein Reboot. Aber ich komme nicht an, ich komme ja gar nicht durch. Ja, der Sozialstaat wuchert weiter, Regulierungen wuchern weiter. In der Migration wird ein bisschen rumgemacht. Die hören mich nicht. Ja, was mache ich denn dann? Ja, ich brülle. Ich wähle AfD. Hört ihr meinen Schrei, das, was sich verändern muss? Insofern glaube ich, dass die meisten, nee, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass viele AfD-Wähler haben mit der Partei an sich nichts am Hut. Die wollen einfach mal gehört werden, dass sich was ändert. Aber die Politik hat sich da einbetoniert in ihr Gehäuse. Und dieses Gehäuse zu durchbrechen ist anscheinend, ich bin kein Politiker, anscheinend extrem schwierig. Und das verlangsamt uns. Und das ist ein riesiges Problem. Also wenn Deutschland ein Unternehmen wäre, würde ich sagen Bad Governance. Keine gute Aktie.
Na gut, aber dann halten wir doch mal kurz zusammenfassend fest. Deutschland, Bad Governance, keine gute Aktie. Sitzt im Boot mit Frankreich, die offensichtlich ihre Staatsfinanzen nicht in den Griff bekommen wollen, sondern darauf setzen, dass Deutschland mit einsteht und das Ganze im Euro zusammenhält, was im Klartext heißt, es geht nur über Inflationierung. So gesehen können wir auch Schulden machen, wenn es eh inflationiert wird, who cares. Das Ganze eingebettet in technologischen Umbruch, der unsere ganze Wirtschaftsstruktur ändert, verbunden mit der Frage, wie die zukünftige Weltwährungsordnung ist. Ich meine, da haben wir auch nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, wir haben Konsens. Der Dollar wird die Rolle als Weltwährungs, sagen wir mal so dominierende Weltwährung verlieren. Das heißt nicht, dass der Renminbi ihn ablöst, aber wir kriegen eine multipolare Währungsordnung. Wir haben die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen dem Block China, Russland, Iran und den USA. Und wir haben ja das große Problem der Vermögens- und Einkommensungleichheit. Das ist irgendwie kein Cocktail, der Spaß macht.
Nein, ist er nicht. Vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung. Ja, der Dollar nimmt ab an Gewicht, aber Gold nimmt zu. Und es wird andere ähnliche reale Werte werden halt so langsam auch das Währungsbild verändern. Der Euro ist nicht derjenige, der in die Bresche springt. Das zeigen die Statistiken der Reserve.
Aber es wird nicht zu einer goldgedeckten Währung kommen, oder?
Möglich, dass welche goldgedeckte Währungen ausgeben, aber man sieht es ganz klar. Wir hatten darüber gerade gesprochen, dass die Leute hier in Deutschland immer mehr Protestwähler sind. Der Finanzmarkt wählt die Fiat-Währungen ab, indem das Gold steigt, auch im Anteil der Zentralbanken an Währungsreserven, das nicht der Euro hat gewonnen. Aber ja, der Cocktail ist unangenehm, aber dieser Cocktail war noch nie angenehm in Zeiten des Umbruchs. Da muss die Menschheit durch.
Also muss ich natürlich fragen zum Abschluss, und ich weiß, mein Podcast ist ja kein Geldanlage-Podcast.
Ja.
Aber zum Abschluss, was tun? Also Sie haben gesagt, reale Assets. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, das ist, glaube ich, Konsens. Ich würde wahrscheinlich vermuten, dass Sie auch sagen, reale Assets außerhalb Deutschlands und außerhalb des Euro-Raums machen auch viel Sinn.
Mhm.
Oder ja oder nein, beziehungsweise und was noch?
Also ich denke, der amerikanische Exzeptionalismus, wie es so schön heißt, lebt weiter. Der wurde ja von einigen Investmentbanken totgesagt nach dem Liberation Day, also Trumps Verkündung der Zölle. Nein, das ist nicht Trump, das ist die amerikanische Wirtschaft. American Exceptionalism ist da. Insofern sind reale Assets, das heißt also Aktien mit Schwergewicht USA. Das muss nicht nur USA sein. Es gibt auch in Europa interessante Unternehmen, die an der Netzwerkökonomie teilnehmen, die aber auch mobil genug sind, dass sie sich den Zugriff eines übergriffigen Staates entziehen können durch Produktionsverlagerung, Standortverlagerung. Also alles, was mit der Netzwerkökonomie zu tun hat, ein Unternehmen, und da ist einfach der große Teil in den USA. China geht aus Governance-Gründen eigentlich eher nicht. Da muss man dabei sein. Also das Rückgrat des Portfolios ist tatsächlich, sind Aktien mit Schwergewicht USA und was ansonsten in der Netzwerkökonomie eine Rolle spielt. Zweitens braucht man natürlich immer auch noch Kasse, um seine Ausgaben zu bestreiten. Und die würde ich halt kurz halten. Also das heißt, das, was ich brauche. Und das definitiv nicht im längeren Ende des Bondmarkts, lange Laufzeiten investieren. Denn da würde ich meinen, werde ich dann entwertet durch die Inflation. Also kurz halten und die Kasse überschaubar halten. Und dann ja, alternative Währungen. Also Gold sollte in jedem Portfolio sein. Wer ein bisschen experimentierfreudiger ist und Zeit hat, um Schwankungen auszusetzen, Bitcoin, Kryptowährungen. Das sind so die Elemente, die man heutzutage braucht. Was verlieren wird, ist das Fiat-Kreditgeld. Die Kaufkraft des Fiat-Kreditgelds geht runter und nominale Schuldtitel des Staates, die müssen real verlieren, denn nur so kann der Staat überleben.
Professor Mayer, herzlichen Dank. Ich könnte mit Ihnen ein paar Stunden weitersprechen, aber ich weiß, meine Hörer finden es auch spannend, aber haben immer so ein bisschen natürliche Grenze bezüglich des Gesprächs. Sauer. Vielleicht verabreden wir uns fürs Frühjahr und machen dann nochmal einen Deep Dive auf den Reset, wo wir mal sagen, wie läuft der Reset ab? Wohl wissend, dass er nicht so wahnsinnig wahrscheinlich ist, aber vielleicht können wir das dann sozusagen immer breit haben, um es den Politikern immer vorzuspielen, wenn sie wirklich mal drüber nachdenken. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es wiederum ein tolles Gespräch.
Sehr gerne.
Soweit das erste Gespräch des Jahres 2026. Soweit die erste Folge von BTO im neuen Jahr. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dann alles Gute, Ihr Daniel Stelter.